herzlich willkommen zum Info Direkt Live Podcast. Durch die Sendung führt sie auch heute wieder Info Direkt Chefredakteur Michael Schafmüller. Michael, wer ist heute dein Gast in der Sendung?
Liebe Marion, heute ist zu Gast in der Sendung Florian Machel von Report24. Wir haben heute den InfoDirect Live Podcast am 9. Mai 2024 und wir werden über einen der ersten grünen Skandale, die es jetzt endlich groß in die Öffentlichkeit gebracht haben, sprechen, nämlich über jenen Skandal rund um die Spitzenkandidatin für die EU-Wahl der Grünen, nämlich Lena Schilling. Florian Machel von Report24 hat sich mit dem Thema schon gut auseinandergesetzt und darum freue ich mich sehr, dass er jetzt an diesem Feiertag zu Gast im InfoDirect Live Podcast ist. Lieber Florian, herzlich willkommen.
Hallo, servus. Ich hoffe, ich bin zu hören.
Du bist sehr gut zu hören. Ein kurzer Hinweis an unsere Zuhörer. Falls etwas mit dem Ton nicht passen sollte, dann von YouTube vielleicht auf Telegram wechseln, auf den InfoDirect Telegram-Kanal. Da kann man die Lautstärke eines jeden einzelnen Sprechers für sich persönlich einstellen und vielleicht am Ende der Sendung, das wird heute zwar wahrscheinlich ein bisschen knapp, aber vielleicht noch die ein oder andere Frage stellen. Wenn es auf Telegram nicht klappt, dann einfach zu YouTube wechseln, dann könnte es dort auch funktionieren. Florian, magst du uns kurz sagen, um was geht es bei dem Skandal genau? Es gibt ja mehrere Vorwürfe gegen die Lena Schilling.
Ja, wo fangen wir an? Zunächst muss man mal ganz genüsslich zelebrieren, dass das Zentralorgan des dem Linksextremismus nicht ferne stehenden Journalismus, der Standard, die Spitzenkandidatin der Grünen Partei demontiert hat, nach allen Regeln der Kunst. Plötzlich ist dem Standard eingefallen, wie Journalismus funktioniert, dass man recherchieren kann, dass man mit Menschen reden kann, dass man sie befragen kann und dass man am Ende des Tages ergebnisoffen draufkommen kann, dass es gewisse Missstände gibt. Das haben wir jetzt mindestens 4 Jahre lang erlebt, dass das gerade diese Zeitung nicht ganz so gut konnte.
Das muss man natürlich auch vorab... Eine kurze Unterbrechung, ja. Da gibt es jetzt ein bisschen einen Applaus für den Standard, den wir ja sonst nicht so gut wegkommen lassen. Aber lieber Standard, von dem bösen Magazin InfoDirect gibt es jetzt Applaus. Vielleicht macht dann der Kollege beim Standard, der Sulzbach, jetzt einen Hetzartikel über den Standard, dass das rechtsextreme Magazin InfoDirect den Standard beklatscht. Würde mich sehr freuen. Florian, du bist wieder am Wort.
Ja, also man muss natürlich als gelernter Österreicher zunächst überlegen, wie kann es sein, dass dieses Medium, das ja Haus- und Hofmedium der Grünen eigentlich ist, zumindest kann man es als Leser so wahrnehmen und ich glaube, das darf man juristisch auch noch so wahrnehmen, dass gerade dieses Medium die Grünen nach Strich und Faden zerlegt, wo es eigentlich sonst nie irgendwie etwas Böses über diese Partei jemals veröffentlicht hat oder zumindest nicht in dieser Intensität, muss man nämlich auch sagen, die Intensität ist das Spannende dran, dass da so ein großer Eifer an den Tag gelegt wurde, diese Lena Schilling zu demontieren. Der gelernte Österreicher, der stellt jetzt mehrere Überlegungen an. Zunächst, du hast ja gefragt, welche Vorwürfe im Raum stehen, die müssen wir dann noch näher zerpflücken. Mein erster Gedanke war, dass vielleicht Journalisten des Standard auch da beteiligt sind, Opfer dieser Lena Schilling und ihrer Methoden geworden sind und dass hier irgendeine persönliche Eitelkeit verletzt worden ist. Und das haben ja wir zum Beispiel, also InfoDirect, Report24 und andere Medien auch jüngst erlebt. Da fühlte sich ein Redakteur des Standard von uns beleidigt bei einer Straßburg-Reise und auf einmal ist eine Kampagne veröffentlicht worden, 6 Artikel und ein Podcast und weiß der Teufel, was die alles gemacht haben dazu. Unfassbar. Und also da ging es wirklich nur um persönliche Eitelkeit und das darf man nicht unterschätzen. Also diese Systemjournalisten, die sind sehr, sehr dünnhäutig und wenn ihre zarte Seele von irgendjemandem beleidigt wurde, dann fahren sie eine bösartige Kampagne. Das war mal der erste Gedanke. Zweiter Gedanke ist natürlich, wir haben Wahlkampf. Im Wahlkampf geht's dreckig zu. Und es gibt natürlich verschiedene Parteien mit verschiedenen finanziellen Möglichkeiten, die sich an diesem Wahlkampf beteiligen. Und es wäre natürlich durchaus möglich, dass eine andere Partei gute Inserate selbst schaltet oder über parteinahe Betriebe, weil sie vielleicht eine Großstadt befehligt und dort bestimmen kann, dass gewisse Unternehmen jetzt zu inserieren haben oder mehr zu inserieren haben. Also ich würde jetzt die Theorie nicht ganz von der Hand weisen, dass hier vielleicht ein politischer Mitbewerber das beauftragt hat oder zumindest gutheißt und eine gewisse Belohnung dafür im Raum steht. Sage ich als gelernter Österreicher. Ich will niemanden jemals unterstellen, dass das so ist. Das ist nur, was ich mir halt so denke und so vor mich hinträume.
Infodirekt hören ja auch einige Linke immer wieder und die werden jetzt sagen, ja, das ist sicher eine rechte Kampagne gegen die Grünen. Da muss man dazu sagen, die FPÖ hat davon ja nichts, wenn es den Grünen schlecht geht. Die Konkurrenz ist da eher im linken Lager zu suchen, meine ich zumindest. Florian, ich würde dich aber bitten, dass man für die Zuhörer, die sich bei dem Fall Schilling überhaupt nicht auskennen, die wissen noch immer nicht, was hier vorgeworfen wird.
Ja, also begonnen hat die Affäre eben mit einem großen Aufdeckartikel im Standard und da ging es im Grunde genommen darum, dass man ihr eine kreative Beziehung zur Wahrheit vorwirft, was ja einmalig und erstmalig ist natürlich bei Linken, sowas hat es noch nie gegeben, dass die mit der Wahrheit ein wenig seltsam umgehen. Und bei dieser Sache gibt es einen zentralen Vorwurf, also sie ist der einzige, der mit Dokumenten belegt ist, und zwar hat sie offensichtlich Bekannten vorgeworfen, einem Ehepaar, dass der Mann die Frau so stark verprügelt habe, dass die ihr Kind verloren hat. Also strafrechtlich natürlich relevanter Vorwurf, ein sehr harter Vorwurf, eine Sache, die in der Öffentlichkeit normalerweise auch nicht zwingend was zu suchen hat, das ist eher was, was Gerichte beschäftigen sollte. Und es hat auch Gerichte beschäftigt tatsächlich. Nämlich dieses Ehepaar hat gesagt, sie wissen nichts von dieser Aktion. Das ist nie passiert. Sie sind vor Gericht gegangen, haben das ausgefochten und haben tatsächlich einen Titel erwirkt, dass die gute Frau Lena Schilling diese Behauptung nicht wieder in der Öffentlichkeit tätigen darf. Sonst muss sie sofort eine Penale von 20.000 Euro bezahlen. Das ist, wenn man noch nicht EU-Abgeordneter ist, durchaus ein Geld, ne? Für eine 23-Jährige.
Florian, mit dem Thema habe mich ich etwas näher auseinandergesetzt und da darf ich etwas berichtigen. Bei dem Ehepaar handelt es sich übrigens um Veronika und seinen Namen habe ich vergessen, Bornmähner. Bornmähner ist bekanntes Ehepaar, die sind da in den Klima Fanatiker-Ding sind sie da drinnen in der Blase, in der Tierschutzblase sind sie da drinnen. Da gibt es immer wieder was mit Spenden, auch wo Linke teilweise gegenseitig dann böse aufeinander sind. Und Bornmähner ist bekannt von den Diskussionen mit Gerald Gross auf Ö24, die sich da gegenseitig immer sehr stark beflegeln. Also kein unbekanntes Ehepaar. Die sind vor kurzem angeblich, weil es so rechtsextreme Bedrohungen gegeben hat, ins Waldviertel geflüchtet. Dort hat dann der Bornmähner getwittert, in welchem Ort das er genau sitzt und so. Und es kamen auch Dinge auf, wo man gesagt hat, ja, wenn man so wirklich bedroht wird von Rechtsextremen und aus der Stadt flüchten muss, warum sagt man dann, wo genau man im Waldviertel sitzt? Vielleicht ist es innerhalb der linken Blase zu heiß geworden, würde ich jetzt mutmaßen. Interessant daran ist aber auch, vertreten, das hat der Standard nicht geschrieben, wurde Lena Schilling von der bekannten Anwältin Maria Windhager, mit der einige alternative Medien schon zu tun gehabt haben. Die hat sich auf Twitter dazu geäußert, zu diesem Fall und hat gesagt, die ganze Sache ist nicht vor Gericht gegangen, sondern es wurde eine auf Vorschlag von Lena Schilling eine Unterlassungserklärung unterzeichnet, dass sie das nicht mehr behauptet. Und da geht es um einen Streitwert von 20.000 Euro und nicht darum, dass sie, wenn sie noch einmal etwas sagt, 20.000 Euro zahlen müsste. Warum gibt es da überhaupt eine Gerichtsakte dazu oder eine Gerichtszahl dazu? Das ist bei einem Vergleich, sage ich fälschlicherweise, bei einer Unterlassungserklärung ja nicht üblich. Bei der Maria Windhager, bei ihrer Kanzlei, ist es jetzt so, dass wenn man eine Unterlassungserklärung bekommt, dann steht da drinnen, dass man zum Notar oder zu Gericht gehen muss und die dort auch nochmal unterfertigen muss. Zumindest auf Verlangen von ihr. Und so ist es wahrscheinlich aus meiner Sicht zu dieser Gerichtszahl gekommen, zu dieser Gerichtsaktenzahl. gekommen. Also das kurz dazu. Und wir wollen ja nicht die Grünen da irgendwie im Bausch und Bogen verurteilen und nur schlecht über sie herziehen. Die zerstören sich gerade hoffentlich eh selbst. Sondern jetzt lassen wir mal die Lena Schilling zu Wort kommen, was sie zu diesem, man kann es wahrscheinlich Gerichtsdokument dazu sagen, wo es nur heißt, es sind Gerüchte und da ist nichts Wirkliches da. Lena Schilling sagt da übrigens, das ist keine Unterlassungserklärung, sondern sie spricht von einem Vergleich. Und das ist auch spannend, weil ein Vergleich, Florian, du bist juristisch bewanderter wie ich, ist was anderes wie eine Unterlassungserklärung. Aber lassen wir kurz einmal die gute Lena Schilling zu Wort kommen.
Jetzt eben um einen Vergleich, den wir abgeschlossen haben, weil ich aus ehrlicher Sorge um eine Freundin mit Menschen über genau diese Sorge geredet habe, und zwar mit meinem allerengsten Umfeld und mit meinem engsten Umkreis zu diesem Zeitpunkt. Und daraus sind Missverständnisse und Kränkungen entstanden, die bedauere ich tatsächlich zutiefst. Und genau deswegen haben wir einen Vergleich abgeschlossen, weil es mir darum ging zu sagen, ich wollte nie, dass das ein öffentliches Thema wird. Ich wollte nie, dass darüber geredet wird. Ich habe mir Sorgen um meine Freundin gemacht und bin so erzogen, dass ich dann mit Leuten überlege, muss man da was tun oder nicht. Das ist jetzt der Fall. Und ich glaube, genau da können wir sagen, mit diesem Vergleich wollte ich einfach auch zeigen, hey, es ist fertig, ich möchte nicht, dass das im öffentlichen Interesse steht. Jetzt ist dieser Vergleich aber an sehr viele Redaktionen, wie wir wissen, von Seiten herangetragen worden. Es ist versucht worden, damit Politik zu machen. Das finde ich sehr schade, weil ich gehofft habe, dass wir es genau damit abschließen können.
Also ich glaube, da war Lena Schilling wirklich ehrlich. Die hat sicherlich gehofft, dass das nicht an die Öffentlichkeit kommt. Florian, was sagst du dazu?
Ja, das von der Maria Windhager lese ich jetzt selbst gerade nach. Also sie sagt tatsächlich, dass es sich um einen außergerichtlichen Vergleich handelt und dass auch diese Penale von 20.000 Euro von den Medien falsch wiedergegeben wurde. Von der Lena Schilling selber muss man es nicht erwarten, dass sie juristisch alles genau weiß und wiedergibt. Sie weiß ja auch gar nicht, welche Länder in der EU Mitglieder sind, wo sie da jetzt eigentlich eine Abgeordnete werden will. Also von der jungen Dame sollte man nicht allzu viel erwarten. Ich würde jetzt einmal sagen, das Statement von der Windhager nehmen wir mal so hin. Es war auf jeden Fall dieser zentrale erste Punkt und Vorwurf, der, wo auch dieser Vergleich im Grunde genommen im Wortlaut dann veröffentlicht wurde und teilweise geschwärzt. Das ist aber nur natürlich der erste Tropfen auf diesen heißen Stein, der offensichtlich hinter dem Hintern der Grünen kocht.
Florian, ich glaube, kurz um es spannend zu machen, ich glaube, dass das nicht der erste Tropfen war, sondern der letzte Tropfen, der das Fass zum Überlaufen gebracht hat. Ja. Weil du wirst uns jetzt erzählen, was da vorhin schon stattgefunden hat. Das war nämlich schon im letzten Jahr.
Ja, also der Fabian Schmidt, der Investigativchef vom Standard, will ja mit 50 Personen gesprochen haben, unter anderem von dieser Aktivistengruppe gegen den Lobautunnel, wo die Frau Schilling sehr aktiv war und auch in der Klimabewegung, wo sie sehr aktiv war oder ist. Da hat sie ja offensichtlich unsere geschätzte Ministerin Gewessler herausgezogen und als politisches Talent erkannt. Und überall dort will er eben Menschen gefunden haben, die sich von der Frau Schilling jetzt schlecht behandelt fühlen, weil sie ein kreatives Verhältnis zur Wahrheit hätte. Und es geht auch sehr oft um so schlüpfrige Sexgeschichten. Und die werden so geschildert, dass die Frau Schilling entweder jemanden vorwirft, etwas von ihr gewollt zu haben, sie quasi belästigt zu haben. Das ist ja in linken Kreisen üblich, da tut man sich ja ständig gegenseitig belästigen und dann verklagen, wenn man eine Frau nur schön findet. Und das war offensichtlich halt innerhalb linker Kreise und vor allem auch innerhalb von Journalistenkreisen. Das muss ich dann nachher ein bisschen genauer ausführen, was da angeblich passiert ist und dann tatsächlich nicht passiert ist. Und also das sind zum einen diese sexuellen Vorwürfe der Belästigung und zum anderen aber auch sollen diese Vorwürfe gegenüber anderen erhoben worden sein. Also man wirft der Frau Schilling vor, herumgelaufen zu sein und behauptet zu haben, andere Menschen wären mit wieder anderen Menschen im Bett gewesen oder belästigt worden oder was auch immer. Also im Grunde genommen halt kleinkindhafte Geschichten und Gerüchte in die Welt zu setzen, die ja eh in jedem Verein und in jeder Schulklasse üblich sind, aber offensichtlich in der hohen Politik und sie ist ja die Spitzenkandidatin zur EU-Wahl der Grünen. Da kann man schon drüber nachdenken, ob das das richtige Verhalten ist und die richtigen Aussagen der Spitzenkandidatin. Ja, das jetzt einmal zusammengefasst, die Summe dieser anderen Vorwürfe. Ja.
Ja, wobei auf einen Vorwurf würde ich schon gern noch näher eingehen, aber dazu vorher noch zu dem, was du gesagt hast. Es wird ja immer behauptet, ja, das ist was Privates gewesen, das Private hat in der Öffentlichkeit nichts verloren. Bei solchen Vereinen geht es natürlich auch um Posten, da geht es natürlich um Politik, da geht es auch viel um Fördergelder wahrscheinlich, um Aufmerksamkeit und spätestens, wenn ich dann Spitzenkandidatin für die EU-Wahl der Grünen werde und mit Journalisten zu tun habe, kann ich nicht mehr sagen, das ist was Privates. Wenn ich als Maler mit dem Fliesenleger über die nächste Baustelle rede, auch wenn ich das privat bei einem Bier mache, ist das auch nicht privat, sondern beruflich. Und noch viel mehr bei der Politik, das ist zumindest meine Ansicht dazu. Florian, es gibt ja auch ganz einen speziellen Fall. Da hat ein grüner Nationalratsabgeordneter zurücktreten müssen. Die Medien haben dann geschrieben, ja, wegen Übergriffe, also das war das, was du sagst, so hat man zumindest den Eindruck gehabt, da ist um was Sexuelles gegangen und weil er dann angeblich einen Journalisten angegriffen hat. Jetzt wird gemunkelt, dass der Nationalratsabgeordnete von Lena Schilling eingeladen wurde und dass das Mädchen, um das da gestritten oder sonstiges wurde, so genau weiß ich das nicht, dass da auch Lena Schilling involviert war. Das hat die Öffentlichkeit allerdings nie erfahren, weil angeblich ist das privat. Das kann ja nicht privat sein, oder wenn da ein Nationalratsabgeordneter dann zurücktreten muss, oder schon?
Ja, das wird eben gemunkelt, dass man diesen Nationalratsdingens geopfert hat, um die Lena Schilling nicht zu beschädigen, weil es da offensichtlich eine, wie auch immer, Chat-Beziehung oder sonstige Beziehung oder die beiden haben halt geturtelt im Vorfeld, je nach Quelle. Sie hat ihn offensichtlich zu dieser besagten Veranstaltung auch eingeladen und wahrscheinlich wird er sich etwas erhofft haben. Vielleicht ist auch vorher etwas gelaufen. Ich meine, ich glaube auch nicht, dass uns immer alles etwas angeht. Ja. Aber das ist so ungefähr die Gerüchteblase. Also die beiden Herrschaften haben sich gekannt. Dieser Abgeordnete der Grünen ist zu dieser Party gegangen. Da war auch die Lena Schilling. Und vor Ort wollte sie offensichtlich von ihm nichts mehr wissen. Also auch wieder dieses typische Schulmädchenverhalten, spielen mit den Gefühlen von irgendeinem Mann, weil man sich halt so besonders toll findet. Das würde ich jetzt da verorten hinter dieser Sache. So, und dann ist es eben passiert, dass sie sich offensichtlich belästigt fühlte von jemandem. Und infolgedessen kam es auch zu einem Raufhandel zwischen diesem besagten Abgeordneten und einer anderen Person, auch mit Körperverletzung. Und dieser Raufhandel hat dann letztendlich dazu geführt, dass der Abgeordnete zurückgetreten ist oder ihm nahegelegt wurde, er solle das tun, was er dann auch gemacht hat. Also ich glaube, die Verwicklung dieser Lena Schilling in diese Sache, die ist klar und belegt und von Zeugen abgesichert. Diese ganze komische Beziehungsgeschichte dazu, die wissen wir nicht im Detail, aber das kann natürlich schon sein. Und ja.
Florian, mir ist noch wichtig zu sagen, weil ich auch davon ausgehe, dass diese Rechtsanwältin Windhager vielleicht mithört und da schaut, wo sie einhaken kann. Wir wissen natürlich nicht, was da ausgetauscht wird, ob da irgendjemand eine Beziehung gehabt hat oder nicht. Ich weiß auch nicht, ob es da wirklich Körperverletzung gegeben hat, was aber den Medien zu entnehmen ist. Also der Rücktritt ist Fakt, das wissen wir, dass bei diesem Übergriff ein Journalist gewürgt worden sein soll von den grünen Abgeordneten. Und da kommen wir dann zum zweiten Thema. Es gibt nämlich auch noch einen Journalisten, der hat sich von seiner eigenen Redaktion rechtfertigen müssen, weil diese Lena Schilling angeblich behauptet hat, dass er gegenüber ihr übergriffig geworden wäre. Er hat dann anscheinend sofort sein Telefon am Tisch gelegt und gesagt, lies diese Chatnachrichten, da war nichts und hat so seinen Ruf, seine Karriere und wahrscheinlich auch einen guten Teil von seinem Leben noch retten können. Jetzt könnte man spekulieren, vielleicht war das ja der eine Journalist und der andere Nationalratsabgeordnete dieselbe Person. Wir wissen es nicht, aber aus meiner Sicht hat es mit privat jetzt wirklich nichts zu tun.
Ich glaube, dass es sogar zwei Journalisten sind, die jetzt namentlich nicht genannt wurden, aber ihre Medien werden zumindest genannt jetzt in der öffentlichen Diskussion. Zusätzlich zu dieser Geschichte von dem Rücktritt und diesem Handgemenge, also wie gesagt, die Körperverletzung, die glaube ich schon, weil wenn ich jemanden würge, dann bin ich ja auch wegen Körperverletzung vor Gericht. Das ist schon passiert. Dann den Hintergrund wissen wir halt nicht im Genauen. Und wenn man auf einer Party ist, ist man oft einmal betrunken. Und offensichtlich geht es da auch zum Teil um sehr junge Menschen, die vielleicht auch nicht immer genau wissen, wie man sich verhalten sollte. Und wenn dann ein hübsches Mädel dabei ist, die dem einen, weiß ich nicht, schöne Augen macht und dem anderen auch gleichzeitig und dann vielleicht beide zur gleichen Party einlädt, naja, dann weiß man, was da alles passieren kann. Die beiden Journalisten, also du hast einen angesprochen, ich glaube es sind zwei, es wurde genannt die Redaktion von Puls 4, es wurde genannt der ORF, der ja auch durchaus sehr dünnhäutig ist, und beiden wurde angeblich vorgeworfen, dass es sich um sexuelle Belästigung handelt, beziehungsweise dass halt irgendwelche Sexgeschichten da mit Beteiligung dieser Journalisten passiert sind. Und wie du schon gesagt hast, ja, das finde ich übrigens ziemlich schräg. Also wenn mich da irgendjemand belastet und behauptet, ich belästige den jetzt mit Chatnachrichten, das ist schon ein sehr extremer Schritt, dass ich zu meiner Personalabteilung gehe und wirklich sämtliche Chats da vorlege. Es geht sehr, sehr ins Private und beweist natürlich auch, dass da nichts war. Also das beweist, dass diese Vorwürfe frei erfunden sein müssen, beziehungsweise halt ja Selbstdarstellungsdrang vielleicht einer jungen Frau, die glaubt, dass sowieso jeder sie begehrt und haben will und dass jedes Hallo schon eine sexuelle Belästigung sein kann. In die Richtung geht das.
Wobei, Florian, mir ist nochmal wichtig zu betonen an dieser Stelle, dass wir auch nicht wissen, ob diese Vorwürfe gegen den Journalisten wirklich stimmen und wenn sie stimmen, ob die wirklich von Schilling stammen. Wir wissen, dass wir können nur über das diskutieren, was der Standard recherchiert hat und angeblich mit 50 Personen und auch Eidesstatt Erklärungen und Chat-Nachrichten hat der Standard angeblich auch. Also wir können uns nur anhand von diesen orientieren. Es gilt aber natürlich die Unschuldsvermutung für alle Genannten und natürlich auch für den grünen Nationalrat Clemens Stammler, der aufgrund dieser Affäre zurücktreten musste. Interessant ist, dass der grüne Club nur Aussendungen gemacht hat und teilweise haben die Medien auch nur darüber geschrieben, von einem Ausraster, von einem Angriff in einer Disco. Andere Medien, so wie das Profil, schreiben dann jedoch, grüner Politiker tritt nach Belästigung und tätlichem Angriff zurück. Also da gibt es auch zwei Geschichten, ist auch ganz interessant. Ich würde nur vorschlagen, dass wir vielleicht noch einmal die Lena Schilling zu Wort kommen lassen, damit nicht nur wir beide schimpfen. Ich schaue nur, wo ich das abgelegt habe. Das liegt hier. Die Dinge, die ich zitiere, stammen von der grünen Pressekonferenz, über die wir später sicherlich noch einmal sprechen werden. Auf 3 soll das liegen, also genau hier.
Vielleicht ganz kurz, ich glaube, da sind viele Dinge drinnen, die eben aus Gerüchten kommen, die aus Punkten kommen, die aus Zusammenhängen gerissen sind, aber ich möchte eigentlich inhaltlich nicht darauf eingehen, weil ich über Inhalte reden mag und nicht über mich als Person und Anschuldigungen, die da fallen, wenn die eine politische Relevanz haben, wenn wir über tatsächlich einen politischen Vorwurf reden, wenn wir Kritik an unserem Wahlprogramm reden, wenn wir über Kritik an unseren Wahlplakaten reden oder an einer politischen Rede, die ich gehalten habe, dann können wir das sehr gerne diskutieren. Über private Dinge, die da zum Teil offengelegt werden oder die da zum Teil formuliert werden, möchte ich mich eigentlich nicht äußern, weil es keine politische Tangente gibt und vor allem auch, weil es genau das ist. Ich stehe jetzt da und muss an einem Mittwochvormittag über Themen reden, statt über das zu reden, worum es eigentlich geht, nämlich wie wir die Klimakrise bekämpfen.
Bla bla bla, vielleicht. Klimakrise, Kampf gegen Rechts, über das will sie reden, über Dinge, wie sie unter Umständen vielleicht in diese Position gekommen ist, will sie natürlich nicht reden. Welcher Politiker möchte schon über seine Skandale reden?
Ja, es ist natürlich schon eine Summe an Vorwürfen, die unter normalen Umständen durchaus rücktrittsverdächtig wäre. Jetzt kommen wir aber vielleicht, wenn ich einen Sprung nach vorne machen darf, bitte, zu dem schweren Dilemma, wo die Grünen sich jetzt befinden. sie können nur verlieren. Also sie haben überhaupt keine Chance, aus dieser Situation unbeschadet herauszukommen. Sie sind aber meiner Meinung nach auch sehr bemüht, den Schaden möglichst groß zu machen. Warum ist das so? Angenommen, die Frau Schilling würde jetzt das nicht alles als anonyme Vorwürfe hinnehmen, sondern feststellen, sie hat ein Fehlverhalten gesetzt und sie möchte zurücktreten, dann kann sie das nicht. Sie kann momentan nicht zurücktreten. Sie ist ab dem Moment, wo die Liste abgegeben wurde für die EU-Wahl, ist sie die Spitzenkandidatin der Grünen und da fährt der Zug drüber. Und möglicherweise, wir wissen es nicht genau, aber selbst das wäre juristisch möglich, selbst wenn der Zug über sie drüber fährt und sie nicht mehr existieren würde, wäre sie die Spitzenkandidatin der Grünen. Also das ist fast ein Defekt im demokratischen System. Bis zur Wahl gibt es keine Möglichkeit, ihr hier aus dieser Position herauszukommen. Sie ist und bleibt die Spitzenkandidatin der österreichischen Grünen, ob die das wollen oder nicht. Und das bedeutet jetzt auch, die Grünen können sie nicht rauswerfen und sie kann nicht zurücktreten. Das Einzige, was sie tun könnte, wäre, wenn sie gewählt wird, und das ist natürlich sehr wahrscheinlich, dass die Grünen diese 5%-Hürde überschreiten, dass sie dann sagt, ich verzichte auf mein Mandat. Nur, wir sprechen hier von einer 23-jährigen Frau, die die Chance hat, auf viele Jahre sehr, sehr gutes Geld zu verdienen, ohne dass sie dafür irgendwas leisten muss. Und ja, ich könnte mir durchaus vorstellen, dass man in dieser Situation dann auch sagt, ich trete es nicht zurück, ich behalte mein Mandat. Es kann natürlich sein, dass sie dann eine Art wilde Abgeordnete ist und nicht im grünen Club sein darf in der EU. Aber es gibt ja auch andere Beispiele, zum Beispiel die wunderschöne Ex-Ehefrau von unserem geschätzten Herrn Strache, die ja durchaus auch den einen oder anderen Vorwurf aushalten musste und dann beschlossen hat, aber das Mandat, das behält sie schon, ist ja auch ein gutes Auskommen und da kann man durchaus davon leben. Das muss ich an dieser Stelle jetzt auch einmal in voller Bösartigkeit so formulieren.
Das ist tatsächlich ein Risiko. Es geht da nicht nur um das, dass wenn man EU-Abgeordneter wird, dass man selbst ein ganz anständiges Salär bekommt, sondern man hat auch die Möglichkeit, zahlreiche Mitarbeiter anzustellen, einen Büroleiter, der teilweise besser verdient wie die Abgeordneten. Man hat dann einiges an Budget zur Verfügung und ist dann 4-5 Jahre lang einmal gut abgesichert. Aus meiner Sicht ist es aber nicht nur so, dass die Grünen aus diesem Grund nicht auf ihre Spitzenkandidatin verzichten können, weil das Risiko ist, dass sie halt einfach einen der hoffentlich wenigen Plätze im EU-Parlament dann nicht bekommen, sondern was willst du 5 Wochen vor der EU-Wahl ohne Spitzenkandidatin machen? Wir haben das ähnliches Problem in Deutschland, da hat sich die AfD für einen nicht so stabilen Weg entschieden und hat dann gesagt, ja, Grah und Büstrom, gegen die es absurde Vorwürfe gibt aus meiner Sicht, die sollen jetzt nicht auftreten, haben, glaube ich, sogar die Wahlplakate dann nicht freigegeben und, lauter Blödsinn. Die Grünen haben das aus meiner Sicht besser gemacht, sie sagen, wir kommen aus dieser Situation, wie du richtig sagst, sowieso nicht mehr raus. Jetzt müssen wir eben auf Schilling setzen und treten daher fast geschlossen bei einer Pressekonferenz mit Lena Schilling auf. Und da ist noch ein Gedanke wichtig, nämlich, der ist mir jetzt aber runtergefallen, der wird allerdings gleich wieder kommen. Ich habe ein paar Aufnahmen von der Pressekonferenz auch hier, aber Florian, du bist wieder am Wort.
Ja, dann denke ich mal schnell weiter, während du deinen Gedanken sortierst. Also die strategische Situation für die Grünen ist schrecklich in Wahrheit, weil wie gesagt, rechtlich kann man sie nicht rauswerfen, das muss man einfach verstehen. Ja, man hat die jetzt da sitzen und eigentlich kann man eine Schadensbegrenzung machen und Schadensbegrenzung wäre meiner Meinung nach zum Beispiel die Sigi Maurer vorzuschicken mit der Schilling gemeinsam und die soll halt dann sagen, ja, wir stehen hinter der Lena und die ist ganz toll und wählt uns und wir sind grün. Also das hat sie ja schon ein paar Mal gemacht, dass sie die Frau fürs Grobe ist und dann auch immer brav nickt und ja sagt, wenn die ÖVP was will. Das war eigentlich bei den Grünen so der normale Weg. Warum man jetzt aber zu fünft aufs Podium geht und im Grunde genommen die gesamte Partei beschädigt, das ist strategisch nicht erklärbar. Und warum dann ein sehr gut gelaunter, formulieren wir es doch so, ein sehr gut gelaunter Herr Vizekanzler Kogler, der da so herumgekugelt ist wie üblich, vor ein Mikrofon tritt und dann noch beginnt die Presse zu beschimpfen und zu sagen, das ist ein anonymes Gefurze. Also der hat da einige Wörter benutzt, die vielleicht auf die Toilette gehören, aber nicht zwingend in einer Pressekonferenz. das war natürlich schon das Maximum, was man machen kann an Selbstbeschädigung. Also das habe ich absolut nicht verstanden, warum sich da jetzt wirklich 5 Leute hinstellen, die ein Bild in der Öffentlichkeit abgeben, wo man nicht gewinnen kann. Also mit dieser Sache, es ist völlig unmöglich bei den Dingen, die am Tisch liegen, so kindisch sie sind, ja, irgendwelche Sexgeschichten und Vorwürfe und falsche Verdächtigungen oder wahre Verdächtigungen, keine Ahnung. Im Grunde genommen ist das wirklich alles, jetzt spreche ich mal in der Sprache vom Herrn Kogler, Kinderkacke. Und dass man das dem Wähler zumutet als Vizekanzler, das ist brutal. Und als Regierungspartei, das darf man auch nicht vergessen, diese kleine Randgruppenpartei, diese radikalen Grünen, die regieren ja leider in Österreich mit und beteiligen sich an so einem Kasperltheater.
Ideologisch ist leider die ÖVP nicht weniger irre wie die Grünen, würde ich sagen. Jetzt ist mein Gedanke wieder aufgetaucht, nämlich die Grünen haben ja vorher schon, bevor sie Schilling kandidiert haben, riesige Probleme gehabt, überhaupt einen Spitzenkandidaten zu finden. Gesucht hat man ja lange, nur nicht sehr erfolgreich, dann ist endlich dieser Schilling aufgetaucht. Jetzt, ich weiß gar nicht, wer der Zweitplatzierte bei den Grünen ist, also da haben die wirklich ein sehr hohes personelles Problem. Sie haben ein rechtliches Problem, wie du sagst, man kann die Spitzenkandidatin auch nicht austauschen. Es ist unsicher, wenn man sie irgendwo einfach jetzt versteckt. Und daher glaube ich, weil der Skandal im Standard gebracht wurde und dann Leute, aber das ist vielleicht ein anderes Thema da noch, wie die Profilchefredakteurin Anna Thalheimer dann schreibt, endlich traut sich jemand das zu schreiben, warum sie selbst nicht geschrieben hat, weiß ich nicht und alle haben wieder immer alles vorher schon gewusst. Sehr interessant, jetzt haben die Grünen sind in extremer Erklärungsnot und ich glaube daher hat dieser Auflauf von grüner Prominenz stattgefunden, dass sie gesagt haben, schaut, wir stehen so geschlossen dahinter, da braucht nicht jemand glauben, dass da seinen Mund jetzt gegen die Lena Schilling aufmacht. Es hat dann natürlich trotzdem zumindest bisher eine gegeben. Also in den Medien gibt es mehr Kritik und die Kathi Schneeberger, die auf Platz 7, eine Wienerin, die auf Platz 7 der EU-Liste steht, bei den Grünen, die sicher nicht hineinkommt, aber die hat sich schon beschwert und sie hat geschrieben auf Twitter, die Reaktion der grünen Parteispitze auf die Vorwürfe gegen Lena Schilling finde ich sehr befremdlich und kann ich nicht mittragen. Diese Verteidigung unmoralischen und mutmaßlich rechtswidrigen Verhaltens steht für mich im Gegensatz zu sauberer Politik. Sie erinnert es mit Dreck zu werfen, was der Kogler da gesagt hat, das Gefurze erinnert sie an die Sprache von unserem ehemaligen Kanzler Kurz, der immer von Anbatzen gesprochen hat. 125 oder fast 126.000 Aufrufe hat es am 8. Mai um 10 Uhr am Vormittag schon gehabt. Also da geht es schon auch rund in der grünen Blase. Glaubst nicht, dass man daher versucht hat, diese Geschlossenheit zu zeigen, damit die Partei jetzt wegen diesen Gefurze, wie es Kogler nennt, nicht komplett zerreißt?
Ja, du hast recht. Tatsächlich ist dieser Medienauftritt natürlich so zu verstehen, dass nach innen ein Signal gesetzt werden soll. Weil nach außen kann man ja eigentlich das nicht verbessern. Also nach innen wird man natürlich schon versuchen zu reparieren, was man reparieren kann. Ich glaube aber, dass es auch hier strategisch keine gute Idee war. Es gibt keine guten Ideen in dieser Situation. Also das ist, im Grunde genommen ist es ein Meuchelmord, der von ehemaligen Weggefährten und scheinbaren Vertrauten begangen wird. Das sehe ich jetzt halt einfach mal in dieser linken Medienlandschaft als Privatmeinung von mir. Da hat man darauf vertraut, dass es Zeitungen, dass es Medien gibt, die sowieso immer grundsätzlich eher gewogen berichten und wenn einmal irgendwas passiert, dann wird das ja klein geredet und auf jeden Fall nicht irgendwie aufgeblasen. Und diese Leute, auf die man sich verlassen hat, jetzt fast seit Jahrzehnten, die begehen einen Meuchelmord. Das ist, kann ich nicht anders beschreiben. Also das ist ein Angriff von einer Seite, den niemand wahrscheinlich so erwartet hat, kein gelernter Österreicher und wahrscheinlich die Grünen selbst auch nicht, wo man auch wirklich drüber nachdenken muss, was steht da sonst noch dahinter? Also was ist da passiert, dass die Grünen so attackiert werden? Weil man hätte diesen Fall natürlich auch viel kleiner spielen können. Wenn man jetzt sowas hat wie eine journalistische Moral, was die meisten eh nicht haben, aber sagen wir mal, man hat sowas und man berichtet gern die Wahrheit, dann würde man doch als gewogenes Medium das sehr, sehr klein spielen. Würde man sagen, ja, da gab es halt vielleicht diesen Vergleich und da gab es halt den einen oder anderen Vorwurf, aber mittlerweile ist es ja zu einer Kampagne ausgewachsen und es hat wirklich, wirklich, wirklich eine große Dimension in dieser Veröffentlichung.
Interessant ist.
Also ich sehe da einen Vernichtungswunsch tatsächlich von denjenigen, die das gezündet haben.
Ich weiß nicht, ja, von denen, die das gezündet haben, wahrscheinlich schon. Was aber aus meiner Sicht auch interessant ist, wie sich die Medien verhalten, das habe ich vorher schon kurz angesprochen gehabt. Und vielleicht fühlen sich da einige Journalisten doch in ihrer Ehre gekränkt. Da hat sie bei der Pressekonferenz, haben da einige etablierte Kollegen doch erbost reagiert darauf, wie der Kogler gesagt hat, das ist ja alles nur Fake News und Gefurze und das ist eine Kampagne und was weiß ich was ist. Da haben einige etwas erbost reagiert. Anna Thalhammer, die Chefredakteurin vom immer erfolglos werdenden Profil, würde ich sagen, ich hoffe, das darf man noch sagen, aber die Auflagezahlen sinken, darum ist jetzt auch wieder großer FPÖ-Skandal auf der Titelseite, bin ich gespannt, ob es dort die Lena Schilling auch hinschafft, aber was schreibt sie? Ich poste nochmal ohne Rechtschreibfehler, also sie hat den Post auf Twitter schon vorher abgesetzt, hat dann wieder einen Rechtschreibfehler reingemacht, aber ist egal, da brauche ich nicht reden, ich bin auch ein Spezialist für Rechtschreibfehler. Die Grünen haben mit ihrer EU-Spitzenkandidatin ein Problem. Man versuchte es als Schmuddelstory zu framen im Vorhinein schon, also wenn die Journalisten dort angefragt haben, wenn sie wahrscheinlich privat auf einem Café waren und einmal mit Grünen gesprochen haben, haben gesagt, ja, Schmuddelstory, kümmert euch nicht drum, ist nichts dahinter und das ist das, was aus meiner Sicht spannend ist, und in mehreren Medienhäusern versucht es abzudrehen. Und vielleicht haben da dann doch einige gesagt, ja, aber ganz so, dass wir über jedes Stöckchen springen und alles machen, was unsere grünen Freunde sagen, so ist es auch nicht. Vielleicht hat man da dann gesagt, jetzt schieben wir euch einmal einen Riegel vor.
Ja, wobei das war Schritt 2. Ne? Schritt 1 war die Veröffentlichung, dann war die Reaktion, die unterirdisch ist, wo der Vizekanzler halt so in seinem gewohnt lallenden Stil einfach einmal pauschal die Medien beschimpft hat. Und das finden dünnhäutige Medien wahrscheinlich gar nicht mal so lustig. Und das schaukelt sich natürlich gegenseitig auf. Also auch so, wie du gesagt hast, das schaukelt sich parteiintern auf, dass da jetzt natürlich manche wittern, sie könnten aufsteigen in der Partei, sie könnten vielleicht eine alte Struktur auflösen. Man muss ja auch sagen, innerhalb der Grünen ist die Führungsspitze ja durchaus umstritten. Es ist ja nicht so, dass alle Grünen das so toll finden, was in der Pandemie passiert ist. Es ist nicht so, dass alle Grünen es so toll finden, dass mit der ÖVP koaliert wird und so weiter und so fort. Also da gibt es natürlich verschiedene Fraktionen und Strömungen, die gegeneinander kämpfen. Und in der Politik, speziell in Österreich, ist es schon so, dass wenn eine andere Strömung da jetzt eine Chance bietet, nach vorne zu kommen, dann wird die natürlich genutzt und das wird momentan genutzt. Das ist die eine Sache. Dann kann natürlich sein, dass diese zweite, dritte, vierte Strömung innerhalb der Grünen gute Verbündete bei den Medien hat. Und dann kommt noch diese Eitelkeit unter den Medienschaffenden dazu. Also das ist momentan wirklich eine Situation, die sich da gegenseitig aufschaukelt. Und es gibt, glaube ich, kaum etwas Brutaleres als Linke, die versuchen, sich gegenseitig auszulöschen und anzupatzen.
Und da wird es
also, wenn die mal anfangen, sich gegenseitig anzugreifen, dann bleibt kein Auge trocken.
Und da wird es ja besonders spannend. Diese EU-Wahl ist ja, glaube ich, nur die Ouvertüre zur Nationalratswahl. Und da wird es für die Grünen aus meiner Sicht schon vielleicht etwas eng. Da gibt es ja noch die kennst du besser, die GGI, Grünen gegen, oder wie?
Oh, ich glaube, jetzt heißen sie Grüne für Grundrechte und Informationsfreiheit oder irgend sowas in der Richtung. Früher, so 2020er Jahr, da waren sie gegründet worden, waren sie Grüne gegen Impfpflicht mit diesem Kürzel. Kenne ich einige persönlich, finde ich sehr hoch anständig, diese Menschen, nur die sind halt großteils schon aus den Grünen rausgeflogen. Was ich weiß, vielleicht gibt es eh welche, die da inkognito dann auch für die Grünen arbeiten. Aber die waren natürlich ganz starke Gegner von dieser momentanen grünen Politik und von diesem Verrat alter grüner Werte. Das kann man hier durchaus einmal zusammenfassen. Wofür sind Grüne oder Linke früher gestanden? Sie waren einmal grundsätzlich gegen den Kapitalismus, sie waren gegen die Banken, sie waren gegen den Staat, sie wollten frei sein, sie wollten eigentlich, wenn ich zurückgehe in die 70er Jahre, die freie Liebe. Mein Gott, da ist vielleicht mit der Lena Schilling wieder ein bisschen Revival passiert oder auch nicht passiert. Sie waren gegen den Krieg, was ja ein ganz zentrales Motiv hinter den Grünen ist. Sie waren tatsächlich einmal wirklich für die Umwelt, für den Umweltschutz mit einer ganz starken Anti-Atom-Politik und sie waren für den Tierschutz. Und eigentlich all diese Werte sind weg jetzt. Jetzt gibt's nur mehr diesen Klimawahn, den könnte man noch ein bisschen mit Umweltgedanken erklären. In Wahrheit ist es die Agenda von Multimilliardären, die etwas vorhaben mit uns und mit Sicherheit nicht den grünen Gedanken. Und dann gibt's als zweiten großen Punkt diesen ominösen Kampf gegen rechts, der in Wahrheit nichts anderes ist wie Zensurbestrebungen gegen alle Andersdenkenden. Dieses Rechts gibt's ja gar nicht, dass die Grünen da hochstilisieren. Und alles, was sie machen und was sie während der Corona-Zeit gemacht haben, ist natürlich ein brutaler Verrat an grünen Grundwerten, dass man sich einer Pharma-Lobby, einer Pharmaindustrie unterwirft, dass man sagt, das Recht auf den eigenen Körper ist nicht mehr wichtig, da spritzen wir irgendwelche Gensubstanzen hinein. Dass man den Menschen ihre Grundrechte wegnimmt, wie eben diese Meinungsfreiheit, die Versammlungsfreiheit und dergleichen, das sind alles ganz grobe Vergehen gegen den grünen Gedanken, den es gab, wie die Grünen gegründet wurden. Das könnte man natürlich ganz lange die Grünen analysieren und analysieren, wie sie von Kommunisten übernommen wurden und, und.
Das machen aber wir jetzt aber nicht, Florian, da unterbreche ich dich. Das eine sind die Grabenkämpfe bei den Grünen, die du ja schon beschrieben hast, wo die Basis sicherlich zum Teil verloren gegangen ist, was sicher nicht leicht für eine Partei ist. Es kommt aber noch was Zweites dazu, das ist das gesamte linke Parteienspektrum und da wird zur Nationalratswahl die Bierpartei antreten, die Neos antreten, die SPÖ antreten, die KPÖ antreten, da ist ein ziemliches Gedränge und die ÖVP will da anscheinend auch irgendwie mitmischen, weil die treten zwar konservativ auf, sind aber in Wirklichkeit auch nichts anderes wie die anderen aufgezählten Linken. Also das wird ein Stechen und Hauen. Vielleicht ist das die Obertür dazu, was wir jetzt erleben.
Ja, die Sozialistische Einheitspartei bekämpft sich da selbst in all ihren Facetten. Und wenn es dann wieder hart auf hart geht, werden sie trotzdem alle gemeinsam gegen die Freiheitlichen schießen. Das kennen wir ja schon. Aber es ist durchaus möglich, zum Beispiel, dass die Medienkampagne heißt, wir wollen die Bierpartei etablieren und wollen die Grünen schwächen, weil die Bierpartei, die ist stabiler und mit der können wir in den nächsten Jahren mehr gewinnen. Wäre durchaus möglich. Also da können schon große Dinge im Hintergrund passieren, von denen wir kleine Bürgerlein überhaupt nichts wissen.
Mit der Bierpartei glaube ich das nicht, Florian. Da sind nämlich Peter Bild, der Falter und alle sind sich einig, dass der Vlatzny, der Bierclown da, bei der Bundespräsidentenwahl, wo es darum gegangen ist, dass man vielleicht einen Rosenkranz schwächen kann, was aber, wo sich das Linke, oder war glaube ich der einzige Linke, also egal, ich will nicht zu sehr ausholen, aber wie er zur Bundespräsidentenwahl angetreten ist, der Bierparteichef, da war er keine Spaßpartei, da war nur der Gerald Gross und die anderen waren Spaßkandidaten, er war seriös, jetzt hat sich das gedreht, bei der Nationalratswahl ist er natürlich ein Spaßkandidat und abzulehnen, weil das eine Gefahr für die Demokratie, weil das schwächt natürlich auch die SPÖ und natürlich auch die Grünen, die den Leuten ja am Herz liegen. Das Einzige, was diese Leute noch eint, ist, glaube ich, der Kampf gegen rechts. Und bei den Grünen sind sie sich jetzt nicht ganz einig. Stefan Kappacher, der Double-Checker vom ORF, schreibt auf Twitter am 7. Mai, da war der Skandal schon bekannt. Ja, da steht nämlich geteilt, hat ein Standardartikel, Lena Schilling, EU-Kandidatur gerät in Turbulenzen. Und er schreibt, Wahlkampf um Charakterfragen. Hatten wir in der Härte noch nie und ich bin von den ergebnisoffenen Recherchen, die der Standard angestellt hat, nicht völlig überzeugt. Wird spannend, wie sich diese Sache entwickelt. Also er hat noch nie sowas mit Härte erlebt. Ich weiß nicht, ob der die letzten paar Jahre geschlafen hat, was da alles gegen die FPÖ, gegen eine IB oder auch gegen uns alternative Medien aufgefahren wurde. Er erlebt es aber jetzt gerade zum ersten Mal vielleicht, dass es eine Kandidatin trifft, eine Person trifft, die ihm ideologisch nahesteht. Alle Journalisten sind sich da aber nicht einig. Standardredaktion wissen wir schon, Profil wissen wir auch. Dann gibt es wenig überraschend jemanden vom Falter, die Frau Barbara Todt, die sich zu Wort gemeldet hat bei der Pressekonferenz und die Rutsche mehr oder weniger gelegt hat, dass sie gefragt hat, liebe Grünen, ist das nicht alles eine Kampagne gegen euch? Und das hat der Herr, der Werner Kogler natürlich dann dankend aufgegriffen. Andere Journalisten haben das dann anders gesehen und haben sich selbst wieder angegriffen gefühlt. Also sehr, sehr spannend. Vieles, was nicht ganz politisch ist, sondern was ein bisschen was für so Regenbogenpresse hergibt. Und das gefällt den Leuten, glaube ich, trotzdem ganz gut. Wir haben sehr, sehr viele Live-Zuhörer gerade auf YouTube. Ist also ein spannendes Thema. Florian, du bist am Wort, außer du möchtest dir noch etwas überlegen, weil dann würde ich einmal in die Pressekonferenz reinhören und den Werner Kogler die Pressekonferenz eröffnen lassen. Das war nämlich auch ganz spannend.
Den Werner mal herumfurzen lassen. Ja. Lass mal den Werner herumfurzen. Kurze Vorschau, was ich eigentlich noch besprechen möchte. Mhm. Wir sollten vielleicht auch thematisieren, dass es nicht in Ordnung ist, 23-jährige Mädchen für die EU-Wahl aufzustellen und es auch nicht in Ordnung ist, solche Mädchen in den Nationalrat zu schicken oder mit sonstigen Dingen zu betrauen. Das war auch nicht in Ordnung bei einem gewissen Herrn Kurz, der ja auch nicht wesentlich älter war, als er Staatssekretär wurde. Man sollte wirklich einmal darüber sprechen, und das machen wir beide heute noch, ob so verantwortungsvolle Positionen, wo man Entscheidungen über das Leben der Menschen trifft, wirklich in die Hand von völlig unerfahrenen jungen Menschen, wenn nicht gar Kindern, gelegt werden dürfen. Und dazu werde ich dann nachher auch die Selbstvorstellung der Frau Lena Schilling von der Homepage noch vorlesen, weil die erklärt eigentlich auch ganz viel über diese grüne Politik und wie ernst sie die Menschen nehmen. Aber lass mal den Kogel ein wenig rumkugeln, bitte.
Und dann kommen wir zum Zuckergoscherl, oder?
Genau.
Gefehlte Esse. Naja, Folgendes. Also wir haben ja gewusst, dass der Wahlkampf dreckig wird. Das ist ja eine Erscheinung der Zeit. Das hat es früher zwar auch gegeben, aber wird halt immer dreckiger und so auch gegen uns. Und wir sehen es ja, ob Deutschland, Bayern speziell oder hier in Österreich, es wird vor allem gegen die Grünen agitiert, sage ich es einmal so. Ja?
Florian, es wird vor allem die ganze Zeit gegen die Grünen agitiert. Da fällt mir ein blöder Witz ein, der wird sonst immer gegen Rechte gemacht. Was bestellt der Werner Kogler beim Chinesen? Eine Opferrolle. Was sagst du dazu, Florian? Sind die Grünen die Ärmsten überhaupt überall?
Ja, du, wir haben das eh schon besprochen, die Reaktion vom Kogler war halt schon sehr unterirdisch. Ich bin mir halt auch nicht immer so sicher, ob er 100% Herr seiner ganzen Kräfte ist, die man so haben kann. Kriegen wir gleich wieder die Klage von der geschätzten Frau Windhager, wenn wir zu viel über irgendwelche Substanzen da philosophieren. Und ja, das ist halt auch so eine Sache in Österreich. Ne? Da gibt es so gemütliche Typen, die halt gerne mal irgendwas konsumieren und dann ist alles ganz lustig und das passt schon. Das mag für die Wähler der Grünen in Ordnung sein. Ich brauche das jetzt auch nicht als Vizekanzler.
Es ist ja lustig, wenn man sich die Pressekonferenz ansieht, ja, wie der Kogler da steht, ganz verloren und dann herumstammelt von...
Vielleicht ganz...
Ja, das war es nicht, von...
Jetzt. Reagierst auch auf das, was ist und nicht unbedingt, wie ich vorher schon gesagt habe, auf jedes Gefurze. Wissen Sie...
Wie er da herumsteht und von Gefurze spricht, von linken Medien, die recherchieren angeblich und dann ist das für ihn Gefurze. Ja. Ganz spannend und wie er dann seine Mappe, die er immer in den Händen hält, weil er nicht weiß, was er mit den Händen tun soll. Ganz interessant. Ich würde ihn noch einmal zu Wort kommen lassen, weil das wichtig ist, um zu verstehen, wie die Grünen da rauskommen wollen. In der Opferrolle haben sie nämlich eine spezielle Idee jetzt gehabt und die darf der liebe Herr Vizekanzler natürlich selbst vorstammeln.
Genau deshalb sind wir da, weil wir lassen uns nicht von Gerüchten aufhalten, über die hier geredet wird und das auch noch sich so gestaltet, dass eigentlich kaum oder gar keine politische Tangente erkennbar ist. Und es geht schon darum, Relevantes von Irrelevantem zu trennen. Ja, aber eins sage ich Ihnen ganz sicher. Wir sind nicht hierher gekommen, um uns von irgendeinem anonymen Gemurkse oder Gefurze aufhalten zu lassen. Sicher nicht. So, und jetzt sind wir eben da Und wir reden heute mal über das. Eigentlich sollten wir darüber reden, Lena Schilling hat es gesagt, wie es in der Europäischen Union weitergeht und was der Beitrag Österreichs sein kann.
Ja, tut mir leid, ich halte das nicht mehr viel länger aus. Ich habe mir es vorher schon mal anhören müssen und wie die Pressekonferenz habe ich mir auch schon angehört. Darum erzähle ich es jetzt ich kurz. Warum die Kampagne fährt, ist natürlich, weil Lena Schilling eine junge Frau ist. Und das ist nur, alle sind so gemein, wenn das ein Mann gemacht hätte, wäre es kein Skandal gewesen, aber weil die Lena Schilling eine junge, engagierte Frau ist, genau solche Frauen brauchen wir ja in der Politik, genau solche Menschen, da stehen wir Grünen dafür, bla bla bla, und nur weil sie eine Frau ist, wird die 23-Jährige jetzt da öffentlich verwurschtelt. Florian, und da können wir den lieben Vizekanzler Werner Kogler dankbar sein, das ist genau die Überleitung zu deinem Thema, oder?
Ganz genau, ja, weil das sage ich jetzt mal auch wieder in der Sprachverwendung des Herrn Kogler, den Zungenschlag bringe ich vielleicht nicht so gut hin, aber einen Scheiß müssen 23-jährige Politik machen in Österreich. Gar nichts müssen sie, ja. Sie müssen Lebenserfahrung sammeln, sie müssen mal 10 Jahre arbeiten in einem echten Beruf, nicht staatsnahe oder nicht als Parteisekretär oder sonst irgendwas. Sie sollen mal Lebenserfahrung schaffen, und dann die Menschen kennenlernen, über die sie eigentlich bestimmen wollen. Es ist ja unfassbar, dass solche Gestalten aus der Schule heraus purzeln. Erinnern wir uns an den Herrn Kurz, der war halt ein bisschen JVP-Chef, der ist mit seinem Geilomobil herumgefahren vor dem Bordell und hat geglaubt, er ist wahnsinnig witzig. Und als Dank dafür ist er dann gleich einmal Staatssekretär geworden. Der hat auch nichts von der Welt gewusst und man soll das jetzt nicht nur als Kritik gegenüber jungen Menschen verstehen? Das wäre ja Blödsinn. Natürlich gibt es auch gescheite junge Menschen. Es gibt auch welche, die nicht so charakterlos sind wie manche, die wir heute schon genannt haben. Aber was klar ist, ist, dass die Lebenserfahrung fehlt und man dadurch von anderen beeinflussbar ist. Weil was ich selber nicht weiß, das muss ich mir von anderen sagen lassen. Ob das jetzt Berater sind, wo ich ein guter Manager bin und sage, ja, jetzt höre ich mal 10 Meinungen an und auf Basis dieser 10 Meinungen bilde ich mir meine eigene. Oder ob ich vielleicht ein schwacher Mensch bin, der sich dann sowieso von anderen führen und schieben lässt. All das ist möglich, wenn ich ein junger Mensch bin und das ist nicht vom Tisch zu wischen. Also ich glaube zum Beispiel, dass man wirklich erst mit 40, 50, 60 Jahren genug gesehen hat von diesem Land, genug gesehen hat von echter, ehrlicher Arbeit, die Probleme von Arbeitnehmern, von Selbstständigen, von wem auch immer im Land einmal erlebt und gesehen hat. Und dann kann ich sagen, aus meiner Lebenserfahrung, ich hätte gerne etwas, das sich zum Besseren ändert. Ich kenne viele Menschen, deren Meinung, deren Leben ich kenne und die kann ich vertreten. Ich kann gar nichts vertreten mit 23 Jahren. Es tut mir leid, das ist meine absolute Meinung. Da kann ich vielleicht Schulpolitik machen, weil ich in den letzten Jahren meines Lebens an der Schule oder an der Uni war. Aber ich kann um Himmels Willen bitte nicht gestandene Handwerker vertreten, die vielleicht jetzt 20 Jahre da irgendwo gearbeitet haben. Das geht nicht und die nehmen das ja auch nicht ernst. Die lachen sowas aus und die können nicht vertreten werden von solchen Menschen. Das ist ein Grundfehler im System, dass wir von unseren Politikern nicht fordern, dass sie eine gewisse Zeit ihres Lebens mal arbeitend verbracht haben und unser Land und unsere Bürger kennengelernt haben.
Florian, ich bin froh, dass du das so siehst. Ich sehe es nämlich etwas anders. Ich glaube, man ist nie zu jung, um sich mit Politik zu beschäftigen, um sich einzubringen, um seine Ideen voranzutreiben. Man ist auch nie zu alt dafür. Was die Einschränkung, die ich allerdings, wo ich dir recht geben würde oder wo wir uns vielleicht als Kompromiss treffen könnten, ist, als 23-jähriger Spitzenkandidatin sein, ist übertrieben. In so jungen Jahren in wirklich großen Führungspositionen zu sein, ist auch übertrieben. Muss man halt auch ehrlich sein, die grüne Fraktion im EU-Parlament, was ist denn da großartig zum Entscheiden? Also auch das ist also eine Einschränkung, wird wahrscheinlich sogar funktionieren. Zu Sebastian Kurz, und da werden mich gleich die Live-Zuhörer wahrscheinlich jetzt foltern. Ich bin nicht mit der Politik einverstanden, die Sebastian Kurz gemacht hat. Er hat aber verstanden, wie Politik funktioniert. Das ist ein ganz eigenes Handwerkszeug. Also auch das kann als in jungen Jahren funktionieren und in den Nachrichten da auf YouTube wird immer wieder gesagt, mindestens 10 Jahre Berufserfahrung. Ja, ich glaube, wenn jemand gut ist, wenn jemand engagiert ist, wenn jemand sich schon sehr, sehr lange mit Politik beschäftigt, weil er mit 13, 14, 15 Jahren schon anfängt, dass er sich für die Zusammenhänge interessiert, dann kann der trotzdem ein guter Politiker sein. Und ich kenne leider sehr, sehr viele alte, auch rechte Politiker, die teilweise noch nicht einmal so alt sind, aber keine Ahnung davon haben, wie Politik wirklich funktioniert, nämlich beispielsweise, dass die Medien jenen Rahmen vorgeben, wo sich die Politik dann drinnen bewegen kann, die nicht wissen, wie man mit anderen Parteien, anderen Politikern umgeht, dass man seinen eigenen Zielen näher kommt. Also das ist keine Frage des Alters. Florian, du kannst mir natürlich darauf antworten und mir widersprechen. Ich würde mich aber freuen, wenn du dann auch irgendwann zu Lena Schillings Selbstvorstellung kommst, weil das Zuckergoscherl wird mich schon interessieren.
Wie kommst du eigentlich auf Zuckergoscherl? Hat das also, irgendjemand gesagt oder ist das so eine freie Erfindung von dir jetzt?
Nein, ich habe geglaubt, du sagst dann, dass sie sich als Zuckergoscherl auf Instagram bezeichnet.
Ach so, das ist mir irgendwie noch entgangen. Ich bin da auf der Homepage der Grünen und da sieht man, wie infantil diese Herrschaften Politik betreiben und für wie blöd sie ihre Wähler eigentlich halten. Weil das ist wirklich eine Sprache, die kann ich im Kindergarten benutzen, aber mit eben erwachsenen Menschen, die mit beiden Beinen im Leben stehen und auf ein langes Berufsleben zurückblicken, da sollte ich so eine Sprache nicht verwenden und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass man dort wirklich punkten kann. Also da denke ich eher wieder daran, an den Vorwurf, den viele den Grünen machen, dass es sich um eine Sekte handelt. Tatsächlich um eine Gemeinschaft von Menschen, die so sektenähnlich halt an etwas glauben, aber dass Fakten da eigentlich völlig fehl am Platz sind. Ja gut, was sagt sie? Also, Überschrift, gemeinsam für Europa. Mein Name ist Lena Schilling, ich bin 23 Jahre alt und komme aus Wien. Ich bin Aktivistin und habe mich in den letzten Jahren für den Umwelt- und Klimaschutz engagiert. Jetzt trete ich für die Grünen bei der Wahl für das Europäische Parlament an. Von der Klimaaktivistin, die auf der Straße kämpft, ins EU-Parlament. Das ist ein großer Schritt. Ein Schritt, den wir nur gemeinsam als Bewegung gehen können. Ich will mit euch dorthin, wo die wichtigen Entscheidungen getroffen werden. Und jetzt kommt das Programm von der Lena Schilling, nämlich: Ich trete für das Klima und gegen rechts an. Ich stehe für ein klimagerechtes, demokratisches Europa, für eine Europäische Union, in der Frauen und Männer gleich viel verdienen, in dem wir uns tatkräftig gegen Armut stellen. Ein Europa, in dem Hass und rechte Hetze keinen Platz haben. Ich freue mich auf deine Unterstützung. Deine Lina.
Gut, wenigstens ist da das die Zuckergoscherl-Revolutionärin, so nennt sie sich auf Twitter, ehrlich, sie ist nur gegen rechte Hetze. Also linke Hetze ist offenbar kein Problem. Selbstvorstellung von Lena Schilling auf Instagram, man findet sie dort unter lena.ats. Zuckergoscherl-Revolutionärin, Aktivistin, weil wir eine Welt zu gewinnen haben. Spitzenkandidatin der Grünen für die EU-Wahl. Und jetzt wird überall gesagt, dass sie so eine starke Frau ist und der Körpersprache-Spezialist, jetzt habe ich seinen Namen vergessen, Stefan Wehrer hat sich das angesehen, hat gesagt, naja, also das sind jetzt meine Worte, aber mir ist durch ihn aufgefallen, als starke Frau tritt sie nicht wirklich auf. Sie lehnt sich da an die Schulter von Werner Kogler und himmelt ihn so an und so. Also sie spielt schon mit den Mädchenhaften und dann gibt es viele auf Twitter auch, die sagen, das ist eine Frechheit, ein 23-jähriges Mädchen so angreifen. Was soll die machen? Die hat ja die Erfahrung gar nicht, dass sie mit diesen Angriffen umgehen kann. Ja, wenn ich aus meiner Sicht kann man mit 23 Jahren das alles machen, aber wenn ich der Situation nicht gewachsen bin, dann darf ich es eben nicht machen. Und wenn ich mich dafür entscheide, dass ich irgendwo Spitzenkandidat werde, dann muss ich eben mit dieser Öffentlichkeit umgehen, an guten und auch an schlechten Tagen.
Ja, das ist genau der Punkt. Ne? Man kann sich nicht darüber aufregen, dass ein 23-Jähriger sich nicht wehren kann, wenn man eine 23-Jährige in eine politische Position schicken will, wo sie über Menschenleben entscheidet oder mitentscheidet. Also es ist nicht ganz so ohne. Natürlich gibt es, weiß ich nicht, 700 EU-Abgeordnete und einer allein kann natürlich nichts machen. Sie wird aber natürlich Teil dieser linken Einheitspartei sein und sehr wohl Entscheidungen treffen, wie zum Beispiel, wir haben die nächste Pandemiepolitik und wir gehen in den Krieg gegen die Ukraine und wir lassen 200 Milliarden für, was weiß ich, Wirtschaftshilfen für Parteifreundel raus im Sinne der Covid-Geschichte oder 200 Milliarden für neue Waffen für die Ukraine. Also sie wird das mitentscheiden und wer dorthin gehen will und solche Entscheidungen treffen will, der wird es auch aushalten müssen, dass er in der Presse mal verrissen wird, weil er einen Fehler gemacht hat. Also so eine Erklärung dafür, dass eine Spitzenkandidatin nicht attackiert werden darf, weil sie erst so jung ist, das ist natürlich eine mega Frechheit und eine Frechheit, die wieder nur diese linken Medien bringen können.
Von mir gibt es jetzt trotzdem ein bisschen Mitleid für diese junge Dame, die ja so unverhofft da in die Kritik gekommen ist.
Oh je.
Gibt es noch etwas Wichtiges zu sagen zu Lena Schilling? Wir haben heute gesagt, Podcast sollte nicht länger wie eine Stunde dauern. Darum drei Fragen an dich. Erstens, hast du noch Zeit oder dass beispielsweise Zuhörer von YouTube auf Telegram wechseln können und hier noch eine Frage zu genau diesem Skandal stellen können? Und hast du selbst noch etwas zu sagen zu diesem Fall, ist die zweite Frage. Und die dritte Frage, es gibt da noch ein, zwei grüne Skandelchen, über die ich auch noch kurz gerne sprechen möchte.
Also, ja, wunderbar. Natürlich habe ich noch Zeit. Also dieser Fall dieser wunderbaren Lena Schilling, der aufzeigt, wie die Grünen funktionieren in Österreich, da haben wir alle Zeit der Welt dafür. Und es wäre natürlich schön, wenn ein paar Hörer noch rüberkommen auf Telegram und ihre Fragen stellen.
Dann der
ich habe übrigens auch gerade offen, die Lena Schilling, die ist so gut, die ist damals mit 96,6% zur EU-Spitzenkandidatin gekürt und gewählt worden von den Grünen. Also das ist nicht irgendwie so eine Einzelaktion. Das wird schon getragen von der grünen Basis oder wurde der grünen Basis so verkauft, dass sie in Begeisterungsstürme ausgebrochen sind.
Ja, ich kann die Begeisterung verstehen. Die haben so lange nach einem Spitzenkandidaten gesucht, dass sie wahrscheinlich froh waren, dass sie jemanden gehabt haben, der ja auch vorzeigbar ist, wenn man nicht gerade kritische Fragen gestellt bekommt, wie lange das Norwegen schon bei der EU ist. Aber jetzt der Aufruf an unsere Zuhörer bei Facebook, Twitter und vor allem auf YouTube. Wenn ihr eine Frage stellen wollt zum Skandal von Lena Schilling, dann wechselt bitte auf Telegram herüber, auf den Infodirekt-Telegram-Kanal. Und da gibt es zwei Kanäle, jetzt irgendein Betrüger hat irgendeinen Bitcoin-Kanal gemacht. Wir sind aber der Kanal natürlich, wo gerade der Livestream läuft und wo es politische Inhalte gibt. Also herüberwechseln, auf das Männchen klicken, das da irgendwo auf eurem Telefon oder Desktop ist und dann könnt ihr in die Sendung hereinkommen. Bis das vielleicht soweit ist oder auch nicht soweit ist. Florian, hast du noch etwas Wichtiges zu sagen? Ansonsten würde ich noch zwei weitere, eine lustige und eine andere Sache noch ansprechen.
Bitte erzähl mal deine Erkenntnisse zu den wunderbaren Grünen. Ich lausche gebannt.
Denk jetzt ab vom Thema Schilling. Das ist den Zuhörern, die sich dann vielleicht melden, nicht erlaubt, aber ich nehme das Recht heraus. Das erste ist, du kannst dich vielleicht erinnern, die super tolle Ministerin Edtstadler, die mir sogar einmal ein Interview gegeben hat, was da ein kleiner Skandal war, die ja gesagt hat, wer geimpft ist, ist mehr oder weniger illegal in Österreich. Die wurde jetzt von irgendeinem Palästinenser, Pro-Aktivist oder wie man das nennen sollte, versucht mit Blut zu überschütten. Und jetzt wird auf Twitter behauptet, dass man weiß, wer die liebe Frau Edtstadler so attackieren wollte. Das war nämlich jemand angeblich, der schon einmal für seinen Klimaaktivismus ausgezeichnet wurde, der angeblich den Grünen nahesteht und der soll auch von unserer geliebten Ministerin Gehwessler schon einmal einen Preis verliehen bekommen haben für seine Tätigkeiten. Weißt du da mehr drüber? Hast du darüber gehört oder ist das alles Gerüchteküche?
Den Namen habe ich auch nicht, aber ich weiß, dass schon in den ersten Stunden veröffentlicht wurde, dass der Bursch aus den Kreisen dieser Klimaaktivisten kommt, der Klimakleber, letzte Generation. Und dass er, genau wie die Lena Schilling übrigens, aus diesem Dunstkreis rund um die Frau Gewessler stammt. Also mich würde das nicht einmal wundern, wenn es da persönliche Beziehungen und Bekanntschaft gibt.
Angeblich hat sie ihm sogar einen Preis verliehen. Und das Spannende ist, und da sind wir wieder beim Thema Medien, weil aus meiner Sicht ist der Skandal rund um Lena Schilling vielleicht sogar wirklich nicht so groß, aber ein Medienskandal, weil man angeblich, weil die Grünen angeblich Druck aufs Medienhäuser ausgeübt haben, dass sie nicht berichten, weil ein paar aus ideologischer Nähe sowieso gleich gar nicht berichtet haben. Und das sieht man auch da, dass das ein grüner Sympathisant gewesen sein könnte, der da die Ministerin Edtstadler attackiert hat. Das wird verschwiegen. Stattdessen schreibt man, ja, wir brauchen mehr Geld gegen den Kampf gegen Rechtsextremismus, so in die Richtung. Das ist das eine. Vorher haben wir über das Alter gesprochen, dass vielleicht die Lena Schilling einfach für diesen Posten zu jung ist. Ich weiß nicht, wie alt das unser Gesundheitsminister Rauch ist, aber er hat vor kurzem bei einer Pressekonferenz sehr alt ausgesehen. Da hat ihn nämlich der FPÖ Landesrat Christoph Luisa, damit konfrontiert, dass da bei den Impfungen einiges nicht gepasst hat und dass es eine Schande ist, dass Vereine die Aufklärung jetzt in Niederösterreich übernehmen müssen, weil der Gesundheitsminister angeblich seine Arbeit nicht nachkommt. Der altaussehende Gesundheitsminister Rauch, der mit einer SPÖlerin, glaube ich, verheiratet ist, weil man schon über so viel Privates reden, gehört das dann auch dazu, der hat darauf Wut entbrannt, die beiden Mikrofone vom Landesrat weggenommen von seinem Stehtisch, auf seinen Stehtisch gestellt und gesagt, es reicht, jetzt geht er dann, aber er muss noch klarstellen, bla bla bla. Und dann ist er davongelaufen wie ein kleines, noch jüngeres Mädchen als 23-Jähriges, wenn sie irgendeinen Schlecker nicht bekommt. Also mit Kritik umgehen ist da sehr schwierig. Was haben die Medien draus gemacht? Sie haben geschrieben und dann die ganzen Haltungsjournalisten auf Twitter oder sehr viele auf X haben geschrieben, sehr gute Reaktion, genauso reagiert man gegen rechte Hetze. Also davonlaufen ist im Kampf gegen rechts das Beste. Der Meinung bin ich übrigens auch.
Ja, das war durchaus lustig. Du, ich kann jetzt noch ein wenig ergänzen, ein paar Dinge, die wir zu Beginn unserer Sendung noch nicht wussten, weil wir kennen ja diese großartigen grünen Abgeordneten auch nicht so genau, die uns schon so lange so gut vertreten in der EU. Also der zweite Kandidat, wolltest du wissen, zweiter Listenplatz ist ein gewisser Herr Thomas Weitz. Und der kandidiert für eine weitere Periode im EU-Parlament. Also das heißt, der war ja schon dort und hat ganz tolle Sachen für uns erreicht. Finde ich super. Also ich kenne ihn eigentlich jetzt vielleicht doch noch nicht. Weiß nicht. Hast du schon mal gehört, Thomas Weitz, EU?
Ja, habe ich natürlich schon gehört und ich glaube, du bist ihm schon begegnet, weil ich glaube, das ist jener Abgeordnete, der behauptet hat, dass ihn die alternativen Medien persönlich körperlich attackiert haben bei unserem Besuch in Straßburg. Das ist der Herr, dem ich auf Instagram geschrieben habe, es ist ja teilweise absurd, der macht ein schlechtes Video auf Instagram, dieser Thomas Weitz, und im Hintergrund sieht man dann die Ukraine-Flagge und Kampf gegen Klima, Erderwärmung und Regenbogenfahne und alles. Ich muss mich korrigieren, man hat im Hintergrund gesehen, Solidarität mit der Ukraine. Und ich glaube sogar noch irgendwas mit, es war wieder falsch, jetzt merken wir, ich werde schon müde und habe heute noch nichts zu essen bekommen, aber es war so, Masken und alles kommt mehr oder weniger im Video vor und LGBTQ und Klima und alles mögliche, aber im Video hat die Ukraine-Fahne gefehlt. Man hat nirgends eine Ukraine-Fahne gesehen im Video. Und jetzt war er ein bisschen süffisant und schreibt drunter, ja, alles in Ehren, aber dass sie einfach auf den Kampf der Ukraine um Freiheit und bla 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 vergessen, das ist eine Schande, sie müssten ja doch auch verstehen haben, dass das ein wichtiges Thema ist. Dann schreibt mir irgendjemand, der heute den Instagram-Account von Thomas Weitz betreut, zurück, ja, im anderen Büro haben wir eine Ukraine-Fahne hängen. Im nächsten Video ist sie wieder zu sehen. Das sind die zwei Dinge, wo er mir aufgefallen ist. Ein drittes Ding ist, dass er ein Bauer ist und relativ groß und auch gut beleibt und dann bewegt er sich immer so lustig tanzend. Das ist also sehenswert, folgt den Thomas Weitz auf Instagram, gibt es viel zu lachen.
Also ich habe diesen wunderschönen Menschen nicht gekannt vorher und ich habe ihn auch in Straßburg nicht getroffen. Ich glaube, ehrlich gesagt, das war euer Privatvergnügen, dass ihr beide euch da irgendwie in die Haare gekriegt habt. Ich habe ihn wirklich nirgends gesehen. Ich wüsste auch nicht, was er getan hätte in der Pressekonferenz der Freiheitlichen. Keine Ahnung.
Nein, weiß ich nicht. Eine kurze Korrektur dazu oder eine Anmerkung, besser gesagt, Korrektur stimmt nicht. Als erster war eine Pressekonferenz in dem kleinen Raum, wo wir da waren, wo man angeblich nicht filmen und fotografieren darf, zumindest laut Standard Meyer, der sowieso eine auch einen sehr kreativen Umgang mit der Wahrheit hat. Bevor Wilimski und die Freiheitlichen da reingegangen sind und die alternativen Medien reingegangen sind, waren die Grünen in diesem Raum. Und das war, so werde ich mich richtig erinnere, der Thomas Weitz, der hat da eine Pressekonferenz gegeben. Und dann hat Harald Wilimski, wie die rausgekommen sind, angeblich, das ist in einer Presseaussendung zu lesen, gesagt, ja danke, Sie waren wieder mal sehr freundlich, Sie haben endlos überzogen, jetzt fehlt uns die Zeit. Und angeblich, hat mir dann wer erzählt, geht der Walz dann da an der Schlange vorbei, die da wartet, und da ist zu einer Berührung Schulter an Schulter oder so mit den anderen FPÖ-Abgeordneten Roman Heider gekommen. Und das dürfte der Roman Heider gar nicht wahrgenommen haben, aber angeblich war das dieser körperliche Übergriff. Und danach, nach der blauen Pressekonferenz, haben ja dann noch die Pressekonferenzen der Roten und Schwarzen stattgefunden. Wer sich dafür interessiert, ich habe dort ein paar Fragen gestellt, das findet man am YouTube-Kanal von InfoDirect.
Das ist alles ein unfassbarer Kindergarten, und wenn es in der EU um nichts anderes geht, als dass die Grünen nicht in der Lage sind, ihre zugewiesene Zeit in einem Raum einzuhalten, und dann streift man, weil es dort wirklich sehr eng war, noch an irgendwem an, und das ist dann auch schon ein schrecklicher Übergriff. Das ist alles ein Kindergarten. Zur Ukraine vielleicht noch was. Bei dieser Veranstaltung der Grünen, bei ihrem Jahrestreffen oder was auch immer das war, wo sie die Lena Schilling zur Spitzenkandidatin gewählt haben, da ist der Werner Kogler tatsächlich mit einer EU-Fahne eingezogen, so wie wenn er zum Fußballspiel geht. Also da hat sich tatsächlich eine EU-Fahne, eine Ukraine-Fahne hat er sich umgehängt. Eine Ukraine-Fahne mit Blau-Gelb hat er sich umgehängt und ist da hineingelaufen wie zu einem Fußballspiel, und dann haben sie die Lena Schilling gewählt. Also auch anschließend an das, was ich jetzt vorher gesagt habe, die junge Dame möchte über Leben und Tod von Menschen entscheiden und über den Ukraine-Krieg, aber man dürfte sie nicht kritisieren für mögliche charakterliche Verfehlungen.
Es gibt so einen Spruch aus Griechenland, die eigene Haut zu Markte tragen, also mit 23 Jahren ist man alt genug, und der Kogler zählt, wird es schwierig, dass man den braucht, aber wer die Ukraine unterstützen will, es werden Soldaten gesucht, also ab an die Ostfront.
Ja, weiß ich nicht, ob man das so sagen darf heutzutage. Keine Ahnung. Ja,
wer seine Werte gut verteidigen möchte, wer die Ukraine unterstützen möchte, von warmen Worten hat man sehr wenig, aber Soldaten werden gesucht, und so ist es gemeint. Und ich hoffe, das ist auch für die zuhörenden Juristen irgendwie noch vertretbar, und sonst bekommen wir ein nettes Schreiben.
Florian, es ist ja auch immer gefährlich, Wörter zu benutzen, die vor 80 Jahren schon jemand anderer benutzt hat. Also man muss da bei der deutschen Sprache schon sehr aufpassen. Man sollte am besten überhaupt keine Wörter mehr benutzen.
Ich kann so Ostfront nicht Westfront sagen. Das entspricht vielleicht den geopolitischen Wissen von ein paar Grünen. Aber bei den Himmelsrichtungen bin ich mir noch sicher, dass das heute die Ostfront ist, wenn man auf der Seite der Ukraine steht. Wenn man auf der Seite der Russen kämpfen möchte, wie es ja uns vorgeworfen wird, was nicht stimmt, dann wäre es natürlich die Westfront.
Ich würde sagen, wir machen jetzt eine 360-Grad-Wende wie Annalena Baerbock. Die hat übrigens auch diesen wunderschönen Namen Lena irgendwie als Bestandteil. Ich habe heute schon mit einem Studiogast darüber gescherzt, ob vielleicht die Frau Schilling die österreichische Antwort auf die Annalena Baerbock ist. Kurze Anekdote auch noch zu Annalena Baerbock. Da geht heute ein Video viral. Das ist wunderbar. Die ist ja gerade auf den Fidschi-Inseln und überzeugt sich davon, dass die gerade untergehen wegen des Klimas. Und darum muss man ganz viele deutsche Milliarden dorthin schicken, um den Untergang der Inseln aufgrund des Klimas zu verhindern. Der Untergang wurde übrigens unter anderem erfunden von einem Herrn Relotius, vielleicht hast du schon einmal davon gehört, der für den Spiegel geschrieben hat und der aus seinem Hotelzimmer drei Inseln erfunden, die da irgendwie untergegangen sein sollen. Es ist alles so absurd in dieser Clownwelt. Ja, und auf jeden Fall die Annalena Baerbock hat sich heute hingestellt und ein Selfie-Video gedreht vor einer ganz normalen Meeresküste, vor einem Sandstrand. Man sieht im Hintergrund, wie da halt Tank und Gras und alles Mögliche angespült wurde. Und sie erklärt ganz schicksalsschwanger in die Kamera, ja, das ist ein Friedhof und der Klimawandel und der steigende Meeresspiegel hat diesen Friedhof schon aufgefressen und verschluckt und es ist alles so schlimm und darum ist jetzt hier, um den Fidschi-Inseln zu helfen. Jeder soll sich das anschauen, das muss man gesehen haben. Aber sie hat ihren Vortrag in einwandfreiem Deutsch zumindest gehalten. Also heute keine komischen Versprecher von Annalena Baerbock.
Sauber. Und wenn es um Reisetätigkeiten geht, dann kommen wir wieder zurück nach Österreich und dann am Weg Richtung die Ukraine. Da sind ja auch zwei grüne Abgeordnete auf Besuch gewesen in Kiew und die haben dann mehr oder weniger wie so Reiseblogger darüber berichtet, dass das, dass der Nachtzug so toll ist und dass der eh schön ist und wie der aussieht und dass man jetzt müde ist und dass man sich freut aufs nächste Essen, so in die Richtung. Also ein bisschen Kriegsberichterstatter sein wollen, aber dann doch wieder Reisebericht machen. Auf alle Fälle dürfte wichtig sein, dass man irgendwo unterwegs ist als Grüner, um dann weiß ich nicht was zu machen. Aber ich werde schon langsam müde, Florian, und es gibt keine Fragen, soweit ich sehe.
Das gibt's doch gar nicht.
Ja, mir ist das gar nicht so unrecht und es wird wahrscheinlich eine Einladung
sein, dass sich keiner meldet. Ich habe übrigens festgestellt, dass ich in meiner Redaktion noch nicht eines deiner berühmten Geschenke stehen habe, diesen wunderbaren Drink. Also falls du uns wieder mal besuchen solltest in unserem Studio, dann wüsste ich ungefähr, was wir da so brauchen können.
Den Bumbu.
Ja, genau.
Das machen wir so, Florian, du lädst mich ein zu einem Gespräch bei dir im Studio. Du veröffentlichst ja regelmäßig Studiogespräche und Videos. Da lädst du mich ein und ich nehme dann Bumbu mit.
Das ist ganz großartig. Das haben wir jetzt vor vielen, vielen Zeugen vereinbart. Wunderbar.
Also, da gibt es jetzt keine Ausreden mehr. Jetzt, Florian, noch eine Einladung. Das haben wir nämlich zu wenig gemacht. Wo kann man deine Tätigkeit verfolgen und was bekommt man da zu sehen? Du hast ja, glaube ich, auch heute einen sehr prominenten Studiogast auch schon gehabt. Vielleicht magst du da noch kurz erzählen, bevor mich ich dann aufs Ohr lege.
Ja, so lustig wie mit dir wird es bei mir meistens nicht. Das ist oft sehr ernst, aber vielleicht muss man das eh verändern. Heute war bei uns der Rechtsanwalt Markus Heinz, bekannt aus Deutschland, der bei vielen, vielen wichtigen, großen Verfahren auch aufgetreten ist und die Menschen vertreten hat seit Anbeginn dieses ganzen Corona-Wahnsinns. Wir haben unter anderem gesprochen über die Lena Schilling-Sache, weil die auch nach Deutschland ausstrahlt. Auch hier, das haben wir noch gar nicht erwähnt. Es ist ja, wenn im Standard zum Beispiel ein Thema aufkocht, dann gibt es immer so einen gewissen Medienklüngel, wo das dann Stunden später spätestens auftaucht. Da ist ein ORF dabei, da ist ein Profil dabei, da ist ein Falter dabei und dergleichen. Und in Deutschland schlägt es meistens bei der Süddeutschen Zeitung auf und beim Spiegel auf. Auch wenn es jetzt darum geht, zum Beispiel irgendeinen Putsch gegen Österreich zu machen und eine rechtmäßig gewählte Regierung in Probleme zu bringen. Und ja, tatsächlich, der Spiegel hat schon getitelt, ich glaube, es gibt mittlerweile sogar schon zwei Artikel über den Fall Lena Schilling. Die Grünen wären im Bedrängnis. Also diese grünen oder linken Seilschaften, die es da gibt in der Medienwelt, die funktionieren offensichtlich auch ganz gut, wenn sie sich gegenseitig demolieren und demontieren. Das ist schon noch ein sehr interessanter Punkt, den wir da ansprechen können. Und darüber habe ich mit Markus Heinz gesprochen.
An zweiter Stelle haben wir... Eine Frage dazu, oder zwei Fragen. Das erste ist dann gleich, wo sieht man das Gespräch dann? Und die andere Frage ist noch inhaltlich, nämlich... Glaubst du, wird der Skandal um Lena Schilling jetzt länger in den Medien bleiben? Glaubst du, dass beispielsweise das Profil, was ja, oder auch der Falter, die regelmäßig irgendein FPÖler, meistens den Herbert Kickl ganz groß auf das Titelblatt geben, dass sie da irgendwie Auflage zusammenbringen und Stimmung machen? Glaubst du, wird das der Fall sein? Kommt das in die Heavy Rotation, dieser Fall Schilling?
Glaube ich schon, ja, weil das hält sich ja jetzt schon einige Zeit. Also das ist keine Eintagsfliege. Wir genießen erste Reihe fußfrei diese Auseinandersetzung jetzt schon mindestens im zweiten Tag. Und auch das haben wir nicht genug gewürdigt, dieses Publizisten-Ehepaar Born-Mena. Er heißt übrigens Sebastian, so wie unser geliebter Ex-Bundeskanzler. die könnten durchaus auch ein Grund dafür sein, warum das in den Boulevardmedien wie heute an OE24 noch lange gespielt wird, weil gefühlsmäßig dieser Sebastian Born-Mehner ja fast jeden Tag zu sehen ist in einem Videoformat mit Gerald Gross, wo sie sich da irgendwie betteln über tagesaktuelle Dinge, und das schauen sehr, sehr viele Leute sehr gerne. Und wenn man natürlich so eine Boulevardgröße attackiert, dann interessieren sich alle dafür, die sich jeden Tag diese Boulevard-Sendungen ansehen. Also da wird noch einiges kommen, das ist noch lange nicht vorbei. Und also es ist medial nicht vorbei, das wollte ich auch noch sagen. Die kleine Zeitung, die sich ja sehr häufig als Verlautbarungsorgan der Regierung gezeigt hat in den letzten Jahren, die titelt am allerschärfsten. Die haben nämlich eine Schlagzeile heute gebracht. Causa um grüne EU-Spitzenkandidatin Schilling, es ist vorbei. Also da lehnt man sich schon sehr, sehr weit aus dem Fenster, wenn man das so brutal formuliert in einer Headline, finde ich. Ich glaube, das wird eben nicht vorbei sein für die Grünen, und es ist ja für die Lena Schilling auch nicht vorbei, wie wir gehört haben, weil wenn sie nicht will, dann kann sie ihr Mandat konsumieren und 5 Jahre sehr, sehr gut leben in der EU. Aber ja, vielleicht ist es um den guten Ruf der Grünen schon langsam vorbei.
Der war sowieso zu Unrecht, dieser gute Ruf. Florian, jetzt bitte noch einmal die Werbung. Wo kann man dir genau folgen? Wie lauten die Adressen?
Ja, ich lasse mich lange bitten, das ist mir schon dreimal gefragt. Ja, report24.news. Aber für alle, die unsere Sendung nachhören, wirst du das sicherlich in irgendeiner Fußnote noch verlinken, wie ich dich kenne. Und da gibt es jeden Tag mit und ohne Augenzwinkern Artikel über das politische Tagesgeschehen und über überhaupt die Dinge, die in der Welt passieren und die möglicherweise bei ORF und Konsorten jetzt nicht ganz so in der gleichen Art und Weise gewürdigt werden.
So, Florian, dann danke ich dir, dass du dir an diesem Feiertag Zeit für InfoDirect und unsere Hörer genommen hast. Ich wünsche dir noch einen schönen Feierabend. Folgt Florian Machl, Report24, auf allen Kanälen. Ihr findet das raus. Und bei Telegram haben wir den Kanal schon verlinkt bei der Einladung zu dieser Veranstaltung. Und in den Shownotes, heißt das jetzt, glaube ich, auf hässlicher Sprache, werden die Links dann auch zu finden sein. Also ich mache noch einen kurzen Werbeblock, aber Florian, dich will ich nicht mehr aufhalten. Ich wünsche dir einen schönen Feiertag. Herzlichen Dank fürs Gespräch.
Na dann, schönen Abend dir und allen, die nichts Besseres zu tun wissen, als uns zuzuhören.
Danke, servus, liebe InfoDirect Live-Podcast-Zuhörer. Das war der InfoDirect Live-Podcast am 9. Mai 2024. Zu Gast war Report24-Chefredakteur Florian Machl. Wir haben über den Skandal von Lena Schilling rund um Lena Schilling gesprochen. Wenn euch diese Sendung gefallen hat, dann freue ich mich, wenn ihr den Link zur Sendung, den es dann morgen geben wird, zu den ganzen Podcast-Plattformen, wenn ihr den weiterverbreitet. Der Link zu diesem Podcast ist auf YouTube jetzt schon erhältlich, also da bitte gern in den Kommentaren schreiben, was haltet ihr von den Skandalen, wie wird es weitergehen, wird dieser Skandal in den Medien bleiben, was haltet ihr von der Medienberichterstattung über diesen Fall Schilling, mich interessiert das, schreibt das bitte hinein, teilt den Link auch bitte gleich, und wenn euch die Arbeit von InfoDirect gefällt, dann freue ich mich natürlich, wenn ihr uns unterstützt. Am besten geht das, indem ihr das Magazin InfoDirect abonniert. Da ist gerade eines erschienen mit dem Titel jetzt werde ich wirklich schon müde, aber ich habe es neben mir liegen natürlich. Geheimplan gegen Patrioten ist die Ausgabe 51. Und da findet man auch 10 Tipps, Erste-Hilfe-Tipps, mehr oder weniger für kommunikative Notfälle drinnen. Wie können Parteien, Patrioten und Organisationen auf solche Medienkampagnen reagieren? Da gibt es 10 Tipps darinnen. Freue mich sehr, wenn das gelesen wird, kommentiert wird, was ihr davon haltet, und dann vielleicht sogar von den einem oder anderen Patrioten beachtet wird. Das war es jetzt wirklich. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche euch, falls ihr das habt, ein schönes verlängertes Wochenende.